Schön, dass ihr dabei seid im Podcast der Martina Straten Show. Ich habe heute große Themen für euch, ein ganz großes Thema mit dem Gast der Woche. Da geht es um Krebs und das ist ja ein Thema, was wirklich keinen Spaß macht und worüber man eigentlich nicht gerne reden möchte und wo man eigentlich auch denkt, boah, lass mich damit. Aber nee, ich finde das extrem wichtig, weil der Gast, der diese Woche bei mir ist, das ist Hanna Heikenwälder. Die ist eine Forscherin in diesem Gebiet und sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Krebs, das Ende einer Angst. Und das ist so wichtig, dieses Thema, weil wir ganz viel tun können, damit es uns eben nicht erwischt. Sie sagt, irgendwann, früher oder später, bekommt es jeder. Es ist nur die Frage, wann und wo und wie schlimm. Und ohne, dass das uns jetzt Angst machen muss, das kann auch erst mit 103 der Fall sein, aber Fakt ist, wir sollten uns dieses Thema angucken und nicht dran vorbeigucken, weil man kann eben viel machen, damit es schwerer für den Krebs wird, unseren Körper zu kolportieren sozusagen. Ja, dann habe ich noch ein tolles Buch in dieser Woche, was ich euch vorstellen möchte. Super spannend, hat mich schlaflose Nächte gekostet in zweierlei Hinsicht. Das erzähle ich euch nachher. Es gibt Post von Martina, die sehr viel mit Ostern zu tun hat. Es gibt einen Fernsehtipp. Da geht es um künstliche Intelligenz und der guckt so ein bisschen in die Zukunft und es geht um Roboter, die sehr menschliche Züge haben und also quasi KI, ne? Also auch ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe den Spruch der Woche natürlich noch für euch und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt einfach mal mit dem Buch der Woche an, was tatsächlich ganz schön spannend ist. Einen richtig guten Thriller stelle ich euch heute vor. Der kommt von Tracy Sierra. Niemand wird ihr glauben, ist bei Heine erschienen. Und es geht um eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern allein zu Hause ist. Draußen tobt ein Blizzard. Und als sie ihren Sohn ins Bett bringt, hört sie ein Geräusch. Ist das alte Gebälk, das im Schneesturm ächzt? Vor ihrem Einzug haben die Leute sie davor gewarnt, dass es hier spukt. Aber sie glaubt nicht an Monster. Und dann hört sie wieder dieses Geräusch. Das ist der Klang von Schritten, so ungewöhnlich schwer und langsam. Die kommen die Treppe hoch, immer näher. Und in dieser Sekunde hat sie drei Möglichkeiten. Soll sie sich verstecken, weglaufen oder sich verteidigen? Na, ich sag ja, man kann Angst kriegen, wenn man dieses Buch liest. Natürlich habe ich für euch die ersten Sätze. Es war jemand im Haus. Sie stand im dunklen Schlafzimmer ihres Sohnes. Hinter der offenen Tür lag die steile Treppe am Ende des langen Flures in gedämpftem Schein eines Nachtlichts. Die Lampen hatten sie angebracht, damit die Kinder nachts die Stufen erkennen konnten und ohne zu stolpern von ihren Schlafzimmern in das ihrer Eltern tappen konnten, wenn sie Durst hatten oder Trost brauchten oder sich eingenässt hatten. Das alte Haus ließ den Wind durch die Ritzen einziehen und seine Rippen knacken. Die Geräusche, mit denen es sich gegen den Sturm stemmte, sein stockender Atem, waren ihr vertraut. Doch durch all das Getöse hindurch erklangen Laute, die sie wie angewurzelt verharren ließen. Ebenfalls vertraut, aber nicht um diese Zeit. Nicht angesichts der Tatsache, dass sie die Einzige war, die wach war. In der kurzen Stille zwischen den eisigen Böen hörte sie ein schweres Keuchen auf der Treppe. Also Leute, ich sag euch, nach dem Buch wollt ihr nicht mehr alleine zu Hause sein. Und mir ging das jedenfalls so. Das ist so gut und so furchteinflößend und gleichzeitig so scharfsinnig und clever geschrieben, dass ich es euch wirklich nur empfehlen kann. Tracy Sierra, Niemand wird ihr glauben, dieser Thriller ist bei Heine erschienen und den müsst ihr lesen. Ostern wirft ja quasi seine Schatten voraus und zum Osterfest gehört irgendwie auch die katholische Kirche und der Segen des Papstes und dem geht es ja im Moment nicht so gut. Das habe ich zum Anlass genommen, für ihn Post von Martina zu schreiben und die gibt's gleich. Lieber Papst Franziskus, die Welt sorgt sich. Diese Woche kam die Nachricht, dass der Vatikan ein Osterfest ohne den Papst plant, weil es ihnen gesundheitlich so schlecht geht. Die höchsten Feiertage der katholischen Kirche ohne den Papst. Das hat es auch noch nicht gegeben. Man mag von der Kirche halten, was man will. Ich bin Christin und ich habe dieser Tage ihr Buch gelesen und an so manchen Stellen hat es mir das Herz zerrissen. Ich weine oft, schreiben sie in der Autobiografie. Noch nie war ein Papst so ehrlich und so offen. Sie haben von ihrem Leben erzählt. Als Sohn italienischer Einwanderer nach Argentinien, dort lebten sie mit ihrer Familie in spartanischen Verhältnissen. Zwei ihrer Schwestern waren Prostituierte. Jeder im Viertel kannte sie und viele verachteten sie. Ihre Oma Rosa hat mit ihnen gebetet und sie sagen heute, dass der Glaube eine Sprache ist. Als Junge haben sie sich verliebt, Tango getanzt und Fußball gespielt. Je länger ich über sie gelesen habe, desto mehr haben sie mich beeindruckt. Das ist das, was ich immer sage. Man muss sich ein Bild machen, bevor man urteilt. Hass tötet die Seele, sagen sie. Das stimmt. Ich bin froh, dass ich so viel über sie und ihren Glauben gelernt habe. Und was ich daraus mache, das ist meine Sache. Gute Besserung, lieber Papst Franziskus. Ich hoffe immer noch, dass Sie den Ostersegen für die Welt sprechen können. Und ich schicke Ihnen liebste Grüße, Ihre Martina. Mein Freund Arne Wag ist dran.
Ja, das bin ich. Hallo!
Und wir wollen heute über Serien sprechen. Ich habe jetzt diese Woche...
Fernsehserien meinst du?
Ja, was dachtest du denn, was für Serien?
Ja, das
Serien?
Ist ja richtig.
Ja, genau. Es gibt so andere Serien. Also Fernsehserien sprechen, weil ich habe die Woche mit Herrn Straten nochmal die Serie True Detectives angefangen, die ich großartig finde.
Bevor kenn ich gar nicht.
Oh, die ist super. Eine super Thriller-Serie. Es geht immer um einen bestimmten Fall und es sind immer zwei oder mindestens ein sehr, sehr bekannte, eigentlich mehrere bekannte Schauspieler dabei. Und wir haben jetzt nochmal mit Folge Staffel 1 angefangen. Und da gibt es vier Stück von. Lustige Begebenheit am Rande. Wir hatten diese Serie damals. Wir hatten die auf DVD. Irgendwann habe ich die DVDs aber alle auf den Speicher geräumt. So, jetzt fand Herr Straten die nicht, musste die Serie kaufen. War schon mal nur Semi-Klasse. Das macht der, kauft die in Original. Also, wir auf hatten Englisch. Sie dann auf Englisch. Und ich ganz locker, naja, kannst du ja zurückgeben. Wir haben die ja noch nicht geguckt, ging aber nicht. Dann war er aber so scharf auf diese Serie, dass er sie dann nochmal auf Deutsch geguckt hat. Hör mal, also das war ein richtig teurer Spaß und jetzt habe ich dann gleich die ersten beiden Folgen verschlafen. Darf ich nochmal angucken?
Aber du kanntest sie auch schon.
Ja, genau, ich kannte sie auch schon. Aber jetzt mal, machst du das auch? Guckst du Serien zweimal, wenn die dir gut gefallen haben?
Rund um Weihnachten haben wir, also ich habe die gesamte DVD-Staffel von Ich heirate eine Familie.
Ach, ich wusste, dass jetzt
aus
sowas
dem
kommt.
Jahre 1900, ich glaube 84 oder sowas. Ich habe hier einen jüngeren Freund, Jahrgang 93. Und mit dem habe ich das geguckt. Da ist ja kein Handy mit drin und da ist auch noch am Telefon noch überall eine Schnur mit dran.
Das ist voll retro.
Und es steht auch außer Frage, dass wenn Werner zu viel bei der Arbeit zu tun hat, dass natürlich dann Angie ihre gut gehende Boutique aufgibt, weil sie ja bei den Kindern bleiben muss.
Ja, ja.
So rüber, das haben wir uns angeguckt. Ich fand das super spannend. Also nochmal wieder so eine alte Serie zu gucken.
Das mache ich auch gelegentlich. Ich heirate eine Familie, kann ich empfehlen.
Siehst du?
Unsere Drombuschs kann ich empfehlen.
Ja,
und
großartig. Ich finde Vita Pol immer nicht so gut.
Doch, Girlfriends. Das ist auch eine mega geile Serie mit Marielle Milovic. Und, warte, ich hatte noch eine.
Die Golden Girls gucke ich immer mal wieder, aber nee, das ist nur, weil ich homosexuell bin.
Die habe ich noch nie geguckt. Aber es gibt tatsächlich so Serien, die kann man wirklich, Sex and the City gucke ich manchmal noch mal komplett.
Ja, das liebe ich auch.
Und die kannst du, und ich werde immer so wehmütig, weißt du, du möchtest dann sofort rein in diese Zeit.
Nach New York.
Ja, ja, da kannst du ja jetzt nicht mehr hin.
Nee, da kann man nicht mehr hin. Aber wenn ich dir noch einen aktuellen Serientipp geben darf.
Ja.
Die erinnert mich nämlich, die Hauptdarstellerin erinnert mich sehr an dich. Jetzt Deborah kommt. Vance, das ist Hacks.
Das habe ich gesehen. Das ist total gemein. Die ist mindestens 80. Du spinnst.
Aber die ist genauso garstig wie du.
Ich bin überhaupt nicht garstig. Und ich bin auch keine Diva, die verblüht noch unbedingt. Oder meinst du, ich bin so wie die Drehbuchautorin, die ihr das Drehbuch für ihre neue Show schreiben soll?
Nee.
Ja, das dachte ich mir.
Nee.
Genau. Ja, Hacks habe ich auch angefangen. Finde ich auch nicht schlecht. Aber ich bin so nicht. Um das nochmal zu sagen. An der Stelle beende ich jetzt auch das Gespräch.
Da sind wir unterschiedlicher Meinung.
Genau, kann ja mal passieren. So, mein Lieber, nächste Woche mehr. Dann ist auch schon quasi Ostern. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du da machst. Und ich wünsche dir noch eine schöne Woche.
Danke, das wünsche ich dir auch. Bleib fröhlich.
Michael Schumacher ist Opa geworden. Mich machen alle Nachrichten rund um ihn immer irgendwie traurig. Keiner weiß so richtig, wie es ihm geht. Und das finde ich jetzt aber auch wieder gut, dass die Familie ihn so abschirmt. Aber er fehlt halt. Zu gerne hätte ich jetzt Fotos von ihm und seiner Enkelin Millie gesehen. Die wurde Ende März geboren. Und ich hätte gerne Fotos gesehen, auf denen er gesund und glücklich mit dem Kind auf dem Arm in die Kamera grinst. Aber seit seinem Unfall damals ist eben nichts mehr, wie es war. Seine Tochter Gina ist unglaublich stolz auf ihre Kleine und ich wünsche der ganzen Familie Schumacher einen guten Start in die wunderschöne Babyzeit. Ruma Willis, die älteste Tochter von Bruce Willis und Demi Moore, hat diese Woche erzählt, dass sie immer noch regelmäßig im Bett ihrer Mutter schläft und dass sie daran nichts Ungewöhnliches findet. Genauso wie sie auch immer noch mit ihren Schwestern Scott und Talua gemeinsam badet. Dieses enge Familienleben, diese Verbundenheit, die lebt sie auch mit ihrer eigenen Tochter, mit Baby Luetta. Die ist jetzt ein Jahr alt und seitdem die Kleine geboren wurde, war die große Ruma nie von ihr getrennt, nicht eine einzige Nacht. Prinz Harry scheint in Kalifornien ein einsames Leben zu führen. Während seine Frau Meghan ihre Solo-Projekte immer weiter vorantreibt, glänzt er durch Abwesenheit von der Öffentlichkeit. Man sagt, dass er besonders seinen Vater vermisst und dass der ja vor kurzem wegen Nebenwirkungen einer Krebserkrankung in ein Hospital eingeliefert wurde und Harry daraus aus den Nachrichten erfahren hat. Auch seine enge Bindung zu seiner Cousine Eugenie soll nach einem Streit sehr abgekühlt sein. Oh Mann, Harry, manchmal macht man Fehler, dann sollte man aber auch den Mut haben, die wieder gerade zu rücken. Ich habe einen Film für euch, der heißt Ich bin dein Mensch und das ist eine Komödie. Da geht es um eine Wissenschaftlerin, die 3 Wochen lang einen charmanten Androiden testet sozusagen und der sagt so wunderschöne Dinge wie deine Augen sind wie 2 Bergseen, in denen ich versinken möchte und tja, wer schmilzt nicht hin? Nach solchen Komplimenten, das denkt sich die KI. Denn der attraktive Tom, der Wissenschaftlerin Alma gerade diese verbale Kitsch-Postkarte überreicht hat, ist ein humanisierter Roboter, also eine künstliche Intelligenz in Menschenform, die sich auf Almas Wünsche einlässt und lernt. Alma lernt er gleich mal kennen und sie schmilzt nicht nur so dahin und trotz dieser Bergseeaugen überzeugt sie die Technik nicht so ganz. Weil sie aber Fördergelder für ihre Forschung in Aussicht gestellt bekommen hat, lässt sie sich auf dieses Experiment ein. 3 Wochen lang wird sie mit Tom leben und danach eine Studie verfassen, die der Ethikkommission Argumente liefert, ob diese Roboter künftig weitere Rechte bekommen, Menschenrechte. Aber die Zeit mit Tom wird Alma verändern. Ich finde es eine großartige filmische Beschreibung von all dem. Maria Schrader hat das inszeniert und das ist eine sehr witzige, leichte, ja sogar gewitzte Komödie mit ganz viel Tiefgang. Da geht es um ethische und moralische Fragen und ganz nebenbei wird auch noch über das Thema Diskriminierung gesprochen. Ich finde es sehr, sehr klug und es stellt sich die Frage, was macht einen Menschen aus? Und das, finde ich, ist eine richtig wichtige Frage. Am Freitag kommt der Film 19:45 bei Arte und ihr solltet den mal gucken. Ein großes und ein schweres Thema habe ich heute in der Stunde und mit dem Gast der Stunde. Mein Gast ist Dr. Hanna Heikenwälder. Sie forscht seit 15 Jahren als Molekularbiologin zur Entstehung von Krebs. Und sie hat ein Buch geschrieben, das ist im Mosaik Verlag erschienen und heißt Krebs, das Ende einer Angst. Wir sprechen jetzt darüber und liebe Frau Heikenwälder, erstmal herzlich willkommen in der Martina Straten Show.
Ja, guten Tag, Frau Straten. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
Wir sprechen über dieses große Thema Krebs und man könnte den Eindruck bekommen, dass niemand wirklich versteht, warum der eine ihn bekommt und der andere nicht. Ist das so?
Ja, tatsächlich ist das so. Also Krebs ist ja eine sehr willkürliche Erkrankung. Man hat fast das Gefühl, das ist wie so eine Lotterie. Wir kennen auf der einen Seite, kennt jeder irgendeinen Kettenraucher, der 90 geworden ist. Und dann hört man auch immer wieder von Kindern, die schon sehr früh an Krebs erkranken. Und ich glaube, dass diese nach außen wirkende Willkürlichkeit ein bisschen ein Grund auch ist, warum man dann denkt, okay, ich kann mich sowieso nicht davor schützen, das hilft ja doch alles nichts. Aber das ist in Wahrheit ganz anders. Wir können sehr, sehr viel tun, um uns vor Krebs zu schützen. Und um zu wissen, warum das geht, muss man Krebs erstmal viel besser verstehen. Wir haben heute ein ganz anderes Bild von Krebs als noch vor 20 Jahren. Mhm. Und so die wichtigste neue Erkenntnis ist eigentlich, dass Krebs nicht eine Krankheit ist, die irgendwie plötzlich auftritt, sondern dass Krebs in den allermeisten Fällen ein jahrzehntelanger Prozess ist, so wie das Altern. Er läuft in jedem Körper ab. Und die Frage ist eigentlich gar nicht, ob man Krebs bekommt, sondern eigentlich nur, ob Krebs im Laufe des Lebens als Krankheit in Erscheinung tritt und dann wo und wann zuerst. Und deshalb ist es eigentlich immer sinnvoll, sich mit Krebs zu beschäftigen, weil gerade in der Zeit, wo wir uns noch gar nicht dafür interessieren, also wenn wir jung sind oder in der Mitte unseres Lebens, da haben wir eigentlich den größten Handlungsspielraum, um in die Krebsentstehung einzugreifen.
Also ist Krebs im Prinzip eine Krankheit, die bei jedem von uns stattfindet im Körper, aber die erst dann schlimm wird, wenn sie bösartig wird.
Genau, also man braucht für die Krebsentstehung gar nicht nur eine irgendwie genetische Veränderung. Man denkt ja immer, wenn man Pech hat, dann hat man jetzt einen Schaden und bekommt Krebs, sondern die Krebsentstehung braucht in der Regel ungefähr 5 genetische Veränderungen. Und wir haben eigentlich sehr, sehr gute Schutzmechanismen vor Krebs. Also unser Körper kann das eigentlich ganz gut alles abwehren. Und deshalb steigt im Alter einfach die Krebswahrscheinlichkeit, weil wir im Laufe des Lebens immer mehr genetische Veränderungen ansammeln. Und ich sage immer, diese Mutationen, auf die wir großteils eigentlich auch keinen Einfluss haben, weil natürlich ist Rauchen und Sonnenbaden ist nicht gut, aber der Großteil dieser Veränderungen, der steht tatsächlich ganz spontan. Und da haben wir kaum einen Einfluss und das können wir wahrscheinlich auch nie ändern. Aber wir können tatsächlich ändern, wie leicht wir diesen genetisch veränderten Zellen das Leben in unserem Körper machen. Also wir können darauf Einfluss nehmen, wie gut unsere körpereigenen Sicherheitsmechanismen funktionieren. Dazu gehört zum Beispiel das Immunsystem als oberste Instanz, weil das Immunsystem erkennt nicht nur Viren, also virusinfizierte Zellen oder Bakterien, sondern eine ganz wichtige Aufgabe vom Immunsystem ist es auch, alte und geschädigte Zellen zu entfernen. Und darauf haben wir unser ganzes Leben einen sehr, sehr großen Einfluss. Wenn ein Tumor erstmal gestreut ist und viele Veränderungen hat, dann können wir fast nichts mehr machen, weil der Tumor eben vollkommen unabhängig von allen äußeren wachstumsregulierenden Faktoren wächst. Aber bis zu diesem Punkt, also bis zu diesem Point of No Return, da hat man einfach sehr viel Zeit, um über den Lebensstil in die Geschwindigkeit dieses Prozesses einzugreifen. Ich sage mal, Krebs verhindern, ganz kann man nicht, aber man kann ihn verlangsamen, man kann ihn früher erkennen und man wird ihn auch bald viel besser behandeln können.
Frau Heikenwälder, früher wurden die Menschen nicht so alt. Ist es deshalb so, dass Krebs und Älterwerden im Zusammenhang steht? Also früher hat man so den Eindruck, sind nicht so viele Leute an Krebs gestorben, wahrscheinlich weil sie früher gestorben sind, oder?
Genau, also Altern und Krebs, dieser Zusammenhang ist evolutionär sehr alt, das erkläre ich auch gleich. Aber natürlich sehen wir heute mehr Krebsfälle. Wir sind früher hauptsächlich an Infektionskrankheiten, Geburten, also viel, viel früher gestorben. Die Lebenserwartung, die durchschnittliche Lebenserwartung ist stark gestiegen. Das liegt natürlich an Antibiotika, Impfungen, besserer medizinischer Versorgung, sterile OP-Techniken. Aber die absolute Lebenserwartung, also das höchste Alter, was Menschen erreichen können, die liegt tatsächlich seit Tausenden von Jahren bei ungefähr 120 Jahren, weil wir einfach niemanden kennen, der jemals älter geworden ist und weil es auch sehr alte Menschen schon in der Geschichte gab. Aber der Zusammenhang zwischen Altern und Krebs ist sehr interessant, weil wir sehen, dass Krebserkrankungen im Alter stark zunehmen und deshalb sagt man dann ja gut, also Krebs scheint eine Folge des Alterns zu sein. Aber was sehr spannend ist, tatsächlich ist es auch andersrum, denn Altern ist auch eine Folge von Krebs, weil Altern ist ein Schutzmechanismus vor Krebs. Also unsere Zellen besitzen nur ein begrenztes Teilungsverhalten und der Grund dafür ist, dass sie aufhören zu wachsen, bevor sie ausreichend genetische Veränderungen haben, um Krebszellen zu werden. Also alle unsere Zellen hören nach ungefähr 50 Teilungen auf zu wachsen. Der Mechanismus dahinter sind Telomere, aber das geht jetzt zu weit. Mhm. Und dann werden diese Zellen senescent, also die gehen in so eine Art Altersruhestand. Und das ist auch der Grund, warum unsere Regeneration im Alter nachlässt und die Haut erschlafft, die Haare grau werden. Aber dieser Mechanismus erkauft uns einfach noch ein paar Jahrzehnte, in denen wir gesund leben können. Also wenn es diesen Alterungsprozess nicht gäbe, würden wir schon sehr viel früher an Krebs erkranken.
Lassen Sie uns mal über sogenannte Krebsförderer sprechen. Was ist das?
Das ist tatsächlich, also ein Begriff, der sehr, sehr wichtig ist in der Wissenschaft, aber den meisten Menschen nicht bekannt. Also wir kennen ja krebserregend, damit meint man ja meistens so Karzinogene, also Substanzen, die unsere DNA schädigen. Und um diese Karzinogene geht ja meistens alle Gespräche über Krebs oder Krebsvermeiden drehen sich um diese Stoffklasse. Dabei gibt es noch eine andere Klasse an Krebsverursachern und das sind Krebsförderer. Und die sind tatsächlich viel, viel wichtiger in Bezug auf das Krebsrisiko. Krebsförderer, die können unsere DNA nicht direkt schädigen. Das macht es auch sehr schwer, sie zu identifizieren, weil wir können nicht einfach in der Zellkultur auf Zellen testen machen, die jetzt genetische Schäden. Aber Krebsförderer sind all die Lebensstilfaktoren, all die Dinge, die Krebszellen das Überleben in meinem Körper erleichtern. Also Krebsförderer sind zum Beispiel Wachstumsfaktoren, Krebsförderer kann Überernährung sein, Krebsförderer kann aber auch Stress sein, weil er unser Immunsystem schwächt. Und weil diese Krebsförderer nicht nur vereinzelte Zellen schädigen, sondern auf alle Zellen in meinem Körper einwirken und das ja oft über Jahrzehnte, ist der Einfluss dieser Krebsförderer viel größer als der vereinzelte Kontakt mit Karzinogenen.
Verstehe. Jetzt ist ja das große Argument, wenn man über das Älterwerden und das Krebsbekommen spricht, ja, aber Kinder haben ja auch schon Krebs und erkranken an Tumoren. Wie geht das dann?
Ja, das ist tatsächlich ein sehr, sehr guter Punkt. Also Krebs bei Kindern wird ja oft als Argument verwendet, warum eigentlich diese ganze Prävention gar keinen Sinn macht. Dabei ist das für einen Wissenschaftler gar nicht nachvollziehbar, weil Krebs bei Kindern sind eigentlich das stärkste Argument dafür, wie mächtig Krebsförderer sind. Weil das Interessante ist ja, Kinder erkranken ja an ganz anderen Krebsarten als Erwachsene. Also Kinder bekommen nicht irgendwie Darmkrebs, Brustkrebs oder Prostatakrebs, sondern Kinder erkranken ja hauptsächlich an Blutkrebs und Gehirntumoren. Und der Grund, warum Kinder so häufig an Gehirntumoren erkranken, ist, dass unsere Nervenzellen nie wieder so ein starkes Wachstumsverhalten haben wie in der frühen Kindheit. Wir haben nie wieder so viele Nervenzellen wie im Alter von 2 Jahren. Das schrumpft danach unser ganzes Leben lang. Und dieser starke wachstumsfördernde, diese Umgebung, also die aus Wachstumsfaktoren besteht, diese Zellteilungen, die sind ausreichend, dass wenn in der frühen Kindheit entweder was Genetisches Angeborenes vorhanden ist oder eine kleine Veränderung zufällig auftritt, dann ist diese starke Wachstumsumgebung ausreichend, dass Krebs entsteht. Und tatsächlich haben wir unser niedrigstes Krebsrisiko erst im Alter von so 7, 8 Jahren, weil dann dieses ganz starke Wachstum der frühen Kindheit abschwächt. Und danach sammeln wir dann über viele Jahrzehnte erst wieder diese ganzen Veränderungen an, die wir brauchen, um diesen Wachstumsstopp wieder außer Kraft zu setzen.
Frau Heikenwälder, was machen denn die Gene so in diesem, in Anführungsstrichen, Spiel? Bei Brustkrebs sagt man ja zum Beispiel, dass wenn das in der Familie auftauchte, dass dann die Wahrscheinlichkeit hoch ist. Kann man durch unsere Lebensweise trotzdem dann Krebs verhindern?
Ja, also beides ist richtig. Die Gene sind wichtig. Die Gene sind sozusagen der Samen, aus dem eine Krebserkrankung hervorgeht. Und unsere Lebensweise ist wie der Nährboden, in das wir diesen Samen dann betten. Und tatsächlich spielt unsere Lebensweise sowohl bei angeborenen Risikogenen eine Rolle, als auch bei solchen, die wir erst im Laufe unseres Lebens erwerben. Und tatsächlich ist dieser Anteil der erblichen Krebserkrankung relativ gering. Also nur so 5-10% aller Krebserkrankungen entstehen durch angeborene genetische Defekte. Und 90-95% der genetischen Veränderungen erwerben wir erst im Laufe unseres Lebens. Also 95% der Krebserkrankungen entstehen durch genetische Defekte, die wir erst im Laufe unseres Lebens erwerben. Und sogar bei angeborenen Krebserkrankungen, also ein bekanntes Beispiel sind ja die BRCA1/2-Genmutation bei familiären Brustkrebs. Und sogar da weiß man inzwischen, dass der Lebensstil diese Erkrankung zwar nicht verhindern kann, aber stark verlangsamen. Das heißt, die Lebensweise hat einen Einfluss darauf, wie früh diese Brustkrebserkrankung in Erscheinung tritt. Das hat zum Beispiel eine große Studie ergeben. Die haben 1000 von dieser Genmutation betroffenen Frauen im letzten Jahrhundert beobachtet im Hinblick auf das Erkrankungsalter und die Lebensweise und haben herausgefunden, dass Frauen, die vor 1940 diese Genmutation trugen, viel, viel später erst erkrankt sind. Also im Alter von 60 Jahren waren das nur etwa 27%. Und von Frauen, die nach 1940 geboren wurden, waren im selben Alter schon 67% der Frauen erkrankt. Mhm. Und die haben dann geguckt, welche Faktoren gibt es im Leben. Und da war es ausreichend, wenn die Frauen in der Jugend normalgewichtig waren und Sport getrieben haben, war das schon ausreichend, um das Erkrankungsalter nach hinten zu verschieben. Ja. Also das heißt zum einen, wir können Mutationen nicht verhindern, also wenn sie vererbt sind, sowieso nicht, aber wir können auch nicht verhindern, dass sie spontan passieren in unserem Körper. Das wird immer der Fall sein. Aber es gibt uns auch eine gewisse Kraft, weil wir können, egal wo diese Mutationen herkommen, doch immer noch eine sehr lange Zeit beeinflussen, wie schnell Krebs entsteht und wie angenehm wir ihm das Wachstum machen in unserem Körper.
In Ihrem Buch sprechen Sie von der epigenetischen Uhr. Können Sie uns kurz sagen, was das ist?
Ja, also die epigenetische Uhr, da hört man ja im Moment sehr, sehr viel von und es gibt ganz viele Bücher über, wie man sich ernähren soll und damit man die zurückkurbelt und sie wird oft gleichgesetzt mit der biologischen Uhr. Tatsächlich ist das aus wissenschaftlicher Sicht aber nicht ganz korrekt, weil die epigenetische Uhr alleine ist nur einer von vielen Biomarkern, aus denen sich dann das biologische Alter zusammensetzt. Also sie ist ein Werkzeug, um das Alter eines Menschen sehr genau zu bestimmen. Aber man darf dabei auch nicht vergessen, dass für diese epigenetische Uhr nur ein paar bestimmte Genabschnitte verwendet werden, die sich gut wiederfinden lassen. Also das ist wie so eine Schablone, die verwendet werden kann. Aber tatsächlich weiß man, dass die epigenetische Uhr in gutartigen Tumoren schneller tickt. Und wenn Tumore sehr weit fortgeschritten bösartig sind, dann verjüngen die sich auch epigenetisch, also drehen diese epigenetische Uhr zurück. Und es ist eine sehr gute wissenschaftliche Hypothese im Moment, dass tatsächlich dieses Ticken der epigenetischen Uhr auch ein Schutzmechanismus vor Krebs ist. Also wir altern ja nicht einfach so, weil das einfach nur doof und lästig ist, sondern die Evolution hat sich dabei tatsächlich etwas gedacht, dass unsere Gewebe im Alter ein bisschen von ihrem Wachstums- und Vermehrungspotenzial einbüßen. Und alles, was, also im Moment, es gibt ja gar keine wirklichen Mittel, die stark zurückdrehen können im Menschen. Das funktioniert in der Zellkultur, aber dann werden das wieder Stammzellen. Also wir wollen uns ja auch nicht zurück in einen Haufen von Stammzellen verwandeln. Aber all diese Maßnahmen, wenn das funktionieren würde, dann hätten wir wahrscheinlich ein längeres jugendliches Wachstum. Wir würden wahrscheinlich auch jugendlicher aussehen und uns so fühlen. Aber ob wir wirklich länger leben, das ist inzwischen tatsächlich nicht gezeigt, auch nicht für Menschen. Und der Grund, warum wir zu gesunder Ernährung und mehr Bewegung raten, ist ja auch nicht, dass wir einfach noch nichts Besseres gefunden haben, sondern dass wir anhand all der Daten, die wir haben, auch in Vivo und in Tiermodellen und in der Zellkultur einfach wissen, dass es im Moment nichts Besseres und Sichereres gibt als die gesunde Lebensweise, solange wir diese Mechanismen einfach noch nicht voll und ganz durchdrungen haben.
Also ist Altern eigentlich was Gutes und Schönes. Und
Alter
Hilfreiches.
Ist was Gutes und Schönes, ja. Aber man kann es verlangsamen. Das funktioniert in der Tat.
Was ist denn mit Vorsorge, Früherkennung, Impfungen? Das sollten wir auf jeden Fall unbedingt tun, weil wir damit ja einiges bewirken können, ne?
Auf jeden Fall. Also die Tatsache, dass alle Krebserkrankungen ja aus normalen Körperzellen hervorgehen, bedeutet ja, dass jede Krebserkrankung ein Stadium hat, wo sie gutartig ist und noch gut behandelbar. Das Gleiche gilt aber auch für sehr weit fortgeschrittene, metastasierte, bösartige Krebserkrankungen. Je länger ich warte, desto mehr unterschiedliche genetische Veränderungen hat die Krebszelle, desto schwieriger kann ich sie behandeln, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es immer wieder kommt. Und deshalb, wenn man Krebs wirklich besiegen möchte, dann wird man auch in Zukunft, egal wie gut unsere Therapien werden, nie darum herumkommen, so früh wie möglich Krebs zu erkennen. Und deshalb ist Vorsorge so wichtig, natürlich also auch, dass man es primär verhindert durch die Lebensweise, aber weil Krebs auch einfach zufällige Komponenten hat, auch durch die Früherkennung. Und die Früherkennung hat nur das Problem, dass natürlich je früher ich gucke, desto mehr Krebsvorstufen erkenne ich. Also ab einem gewissen Alter werde ich bei jedem Menschen fündig. Und da muss ich natürlich wissen, welche muss ich behandeln und operieren? Man kann ja nicht jeden gesunden Menschen die Brüste entfernen, die Organe rausnehmen. Das macht ja keinen Sinn. Und deshalb muss gleichzeitig parallel dazu, dass wir die Prävention verbessern und die Therapien, auch die Früherkennung besser werden. Und hier haben wir ein ganz, ganz wichtiges neues Mittel an der Hand. Das ist die KI. Das beste Beispiel ist bei Hautkrebs. Da kann KI inzwischen Hautveränderungen besser erkennen als ein Hautarzt. Und das Gleiche kann man auch auf andere bildgebende Verfahren anwenden, wie die Mammographie. Also all diese Methoden, wo wir bisher mit unseren menschlichen Augen noch nicht so gut erkennen können, muss ich jetzt handeln oder nicht? Und wo die Gefahr von Überbehandlung und Fehldiagnosen besteht. Da ist die KI unglaublich stark. Wir können alle Bilddaten einfüttern, zusätzlich zu genetischen Daten, Verlaufsdaten, wie ist die Krebserkrankung angesprungen auf Therapien. Wenn wir das alles sammeln würden ab jetzt in großem Stil, dann könnten wir mit Hilfe von Machine Learning Algorithmen innerhalb kürzester Zeit viel, viel bessere Vorhersagen treffen und Diagnose-Tools generieren. Und das ist etwas, was jetzt passieren muss. Und wir wissen genau, wie. Hier brauchen wir eigentlich hauptsächlich die Unterstützung von der Politik und den Krankenkassen, dass das so schnell wie möglich passiert.
Ganz, ganz spannendes Thema. Wenn ich das jetzt zusammenfasse, ist es schon so, dass wir was tun können, um eben nicht an Krebs zu erkranken, sozusagen. Also dass es nicht eine schlimme Erkrankung wird, weil in uns die Anlage so oder so da ist. Das heißt, Ernährung und diese ganzen außenwirkenden Dinge, wenn wir da gut unterwegs sind, können wir schon einiges tun, oder?
Das stimmt, aber ich sage auch immer, der Kampf gegen Krebs ist Teamarbeit. Und das ist gar nicht nur dieser Slogan, den jeder gehört hat, gemeinsam gegen Krebs, sondern das ist wirklich so. Zum Ersten, weil Krebs in jedem Menschen abläuft. Also dieser Glaube oder diese Hoffnung, der Kelch geht an einem vorüber, die ist leider unbegründet. Also es lohnt sich damit, sich zu beschäftigen. Jeder Zweite bekommt Krebs und in jedem werde ich irgendwelche Vorstufen finden. Und der nächste Schritt ist, selbst wenn ich mich gesund ernähre, man muss auch sagen, die Rahmenbedingungen in unserer Gesellschaft, die machen es einem nicht gerade einfach. Also es gibt sehr, sehr viel Luft nach oben, wie einem Schulen, Arbeitgeber, der Staat, die Versicherung, wie man das Umfeld für Menschen, die gesund leben wollen, stark erleichtern könnte. Ich erlebe das ja selber, ich habe auch 4 Kinder. Das ist wirklich fast unmöglich, um all diese Zuckerangebote herumzukommen. Ja. Also es ist nahezu absurd teilweise, finde ich, wie sehr diese ungesunden Lebensweisen auf einen hereinprasseln im Alltag.
Ja, das stimmt.
Und dann auch gerade in der Wissenschaft, wie man weiß, wie es geht, aber es dauert einfach alles sehr, sehr lange. Und wenn in der Technologie oder in der Physik der Fortschritt langsam dauert, ja, dann warten wir ein bisschen länger auf eine neue Technik. Aber in der Krebsmedizin, da sterben jedes Jahr Millionen Menschen. Also jedes Jahr, in dem dieser Fortschritt nicht passiert, in dem wir nicht die personalisierte Medizin ausweiten, in dem wir nicht anfangen, Daten zu sammeln, Früherkennung zu verbessern, da sterben jedes Jahr weiter Millionen Menschen.
Ja, das ist richtig. Ich empfehle wärmstens Ihr Buch. Dr. Hanna Heikenwälder, Krebs, das Ende einer Angst, ist bei Mosaik erschienen. Und ich danke Ihnen sehr für dieses interessante Gespräch und werde versuchen, das in meinem Leben umzusetzen.
Vielen Dank.
Das war's schon für mich. Ich habe natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Den finde ich sehr, sehr schön und sehr, sehr wichtig, auch wenn man ihn manchmal nicht so gerne hören möchte. Da schließe ich mich auch durchaus mit ein. Wenn du deine Vergangenheit nicht sterben lässt, dann lässt sie dich nicht leben. Das ist bitter, aber tatsächlich wahr. Wenn wir uns zu sehr mit der Vergangenheit beschäftigen, dann vergessen wir das Jetzt und das Hier und das Leben im Moment. Und das ist eigentlich so wichtig. Ich weiß, dass wir das alle wissen und ich weiß aber auch, dass wir das gerne immer wieder vergessen. Also Blick nach vorne und Blick in die Gegenwart. Das ist ganz, ganz wichtig. Vergangenheit, mal so ein bisschen wegschieben. Ich weiß, dass ihr das könnt. Ich kann das auch. Aber ich muss mich zwischendurch dran erinnern und euch erinnere ich mit diesem Spruch daran. Wenn du deine Vergangenheit nicht sterben lässt, dann lässt sie dich nicht leben. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis wir uns wieder hören, passt ihr bitte gut auf euch auf.